Unser Thema heute ist Philosophie der Physik. Und der Begriff Philosophie der Physik kombiniert zwei Fächer, die wir kennen. Physik und Philosophie. Der eine oder die andere kennt diese beiden Fächer aus der Schule. Die Fächer sind nicht so besonders beliebt. Auf Partys kommt häufig das Geständnis, wenn ich sage, dass ich mich für Physik interessiere. Ach, Herr Weisbaden, Physik war halt eine totale Niete oder sowas. Also sind eher schwierige Fächer und die werden jetzt offenbar kombiniert in Philosophie der Physik. Man sieht erstmal gar nicht, warum soll man eigentlich diese beiden Fächer kombinieren und warum soll man eine Philosophie der Physik betreiben. Ich denke, der Gedanke, dass man Philosophie und Physik kombiniert, wird schon plausibler, wenn man zurückgeht in die Geschichte. Die beiden Fächer nähern sich da nämlich sozusagen bei einer genaueren Betrachtung einander an. Ein kleines Indiz dafür, es gäbe viele. Newton ist uns heute als Physiker bekannt. Nicht, man spricht von der Newtonschen Physik, von der Newtonschen Mechanik. Aber sein wichtigstes Werk heißt, ich habe den Titel mitgebracht, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. Also er konzipiert eine mathematische Prinzipien der Naturphilosophie. Das heißt, er bezeichnet seine eigenen Studien als Philosophie. Scheint hier also doch einen Zusammenhang zwischen Philosophie und Physik zu geben. In einem ganz einfachen Modell könnte man vielleicht sagen, es gibt einen gemeinsamen Ursprung von Philosophie und Physik und im Laufe der Jahre haben sie ein Stück weit auseinander entwickelt. Natürlich kann man die komplexe Geschichte von Philosophie und Physik nicht in einem einzigen solchen Diagramm zusammenfassen, aber es bietet eine erste Orientierung. Dieses Ursprungsinteresse hier kann man vielleicht ganz gut in den Worten Faust zusammenfassen. Im Anfangsmonolog, Nacht heißt die Szene bei Goethe, heißt es, dass ich erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält, schau all Wirkens Kraft und Samen und tu nicht mehr in Worten Kramen. Das ist das Anliegen von Dr. Faust. Er möchte wissen, was hält die Welt wirklich zusammen. Er möchte auch verstehen, was ist der Ursprung der Welt. Wirkungskraft und Samen sind dafür Metapher. Dieses Interesse findet man dann erstmals bedient mit Argumenten, mit Begriffen bei den ionischen Naturphilosophen, Thales von Milet und anderen. Platon schreibt dann eine Kosmologie, der Dialog Timaios, das ist etwa der Kosmologie gewidmet. Aristoteles schreibt eine Physik und das sind alles Versuche, eben die Welt, wie wir sie beobachten können, zu verstehen. Man muss sagen, dass damals die Situation durch sehr wenig Hintergrundwissen charakterisiert ist. Viele Dinge, die wir heute wissen, über unsere nähere Umgebung, aber auch über die Zusammensetzung des Planetensystems und das Universum, waren damals einfach unbekannt und die Datenlage war äußerst dürftig. Deshalb haben sich Aristoteles und Platon auch eher Gedanken gemacht, mit Argumenten, mit a priorischen Argumenten, wie wir in der Philosophie sagen, darüber, wie die Welt zusammengesetzt ist. Sie haben also versucht, durch reines Denken zu erkennen, was könnte der Ursprung gewesen sein. Ja, in der Neuzeit gab es dann eine Phase, und ich muss hier wieder sehr vereinfachen, um einfach nur eine einfache Entwicklung nachzuzeichnen, die man gerne als die wissenschaftliche Revolution bezeichnet. Damals hat sich das heliozentrische Weltbild durchgesetzt und damit eine neue Physik. Ganz wichtig dafür ist Galilei, den Sie hier mit dem Bild oben sehen, und natürlich Newton. Das Bild habe ich Ihnen schon mal gezeigt. Wir haben es jetzt mit einer Betrachtung der Welt zu tun, die man definieren könnte als eine Wissenschaft der Bewegung und der Zusammensetzung von materiellen Körpern. Das kristallisiert sich jetzt hier als die neue Physik heraus. Und diese Physik ist durch zwei wesentliche Züge gekennzeichnet. Auf der einen Seite macht man jetzt mathematisierte Theorien. So etwas finden Sie nicht bei Aristoteles, aber bei Newton finden Sie Theorien, die in der Sprache der Mathematik, zum Beispiel Differentialgeometrie, verfasst sind. Außerdem überprüft man diese Theorien in kontrollierte Beobachtung, insbesondere im Experiment. Für die Entwicklung des Experimentes ist der Galilei auch ganz wichtig. Sie kennen vielleicht diese Experimente, die Galilei gemacht haben sollte, wie er zum Beispiel Kugeln auf einer schiefen Ebene hat herabrollen lassen. Im 20. Jahrhundert gibt es dann wieder eine interessante Entwicklung, die auch hier in Deutschland gefunden hat. Es gibt eine neue Grundlagenphysik. Die Physik, die Newton erarbeitet hat, wird über den Haufen geworfen. Auf der einen Seite durch die Relativitätstheorien von Einstein, die spezielle, die allgemeine, und zweitens die Quantenmechanik. Diese Theorien sind sehr wenig unanschaulich und sie haben viele Physiker gezwungen, sich grundlegend wieder Gedanken zu machen über die Frage, worum geht es eigentlich in der Physik. Der Philosophie- und Wissenschaftshistoriker Scheibe spricht in diesem Zusammenhang von der Philosophie der Physiker. Er sagt, im 20. Jahrhundert gab es eine Phase der Physik, in der die Physik wieder philosophisch wurde. Da musste man sich wieder philosophische Gedanken machen und hat das auch gemacht. Heisenberg, Planck zum Teil auch und andere Schrödinger haben eben versucht, ihre Resultate, die Quantenmechanik, die sehr wenig anschaulich ist, mit philosophischen Begriffen ein Stück weit verständlicher zu machen, ein Stück weit zu deuten. Die Phase der Philosophie der Physiker ist jetzt aber beendet, das sagt Scheibe ganz deutlich. Und es hat sich eine Neuentwicklung ergeben und jetzt sind wir wirklich hier in der Gegenwart. Heute haben wir auf der einen Seite die Physik, aber die Physiker philosophieren nicht mehr. Und wir haben jetzt aber auch eine Philosophie der Physik, die die Fragen, die damals Planck, Schrödinger und andere Entwickler Quantenmechanik umgetrieben haben, zu beantworten versucht. Worum geht es also? Es geht um die philosophische Reflexion der Physik. Eine Hauptfrage, die stand im Grunde schon auf dem Plakat, das sie hoffentlich hierher geführt hat: Erklären uns die Physiker die Realität oder geben sie nur irgendwie Annäherung von der Realität? Das ist die Debatte um den wissenschaftlichen Realismus. Eine wichtige Frage zur Deutung der Physik. Dann gibt es andere Fragen. Wie funktionieren physikalische Erklärungen? Was sind überhaupt physikalische Theorien? Diese Fragen fasst man heute in dem zusammen, was man Epistemologie der Physik nennt. Epistemologie der Physik meint, man fasst die Physik auf als ein Versuch, Wissen, Episteme zu gewinnen, und schaut sich verschiedene Aspekte davon an. Nicht die erste Frage betrifft eben die Frage, inwiefern uns die Physik wirklich mit ihren Theorien Wissen liefert über das, was die Welt im Innersten zusammenhängt. Es gibt jetzt aber auch noch eine zweite Reihe von Fragen. Und diese Fragen kann man vielleicht zusammenfassen, einfach in der Frage, was sagen uns eigentlich die wichtigen, die gut bestätigten Theorien über die Welt? Und das nennt man jetzt Metaphysik der Physik. Die Frage ist also, was sagen uns Theorien wie die Quantenmechanik oder die Relativitätstheorie wirklich auch in Bezug auf diese alten Fragen, nicht, woraus besteht die Welt, was ist der Ursprung der Welt, woraus ist eigentlich die Welt zusammengesetzt? Um diese Metaphysik der Physik soll es heute vor allem gehen. Und es ist tatsächlich auch so, wenn Sie heute von Philosophie der Physik sprechen, dann meinen Sie Metaphysik der Physik. Sie meinen nicht die Epistemologie der Physik. Deshalb möchte ich die jetzt einfach mal ausklammern. Mich interessiert also, was sagen physikalische Theorien über die Realität. Nun gibt es viele physikalische Theorien, die gut bestätigt sind. Ich habe Ihnen hier mal eine Liste mitgebracht. Es gibt die klassische Mechanik, die in vielen Bereichen, wie zum Beispiel im Flugzeugbau, immer noch angewandt wird. Es gibt die klassische Elektrodynamik, auch die wird noch viel angewandt. Es gibt die Relativitätstheorien, Quantenmechanik und so weiter. Nicht alle diese Theorien ziehen jetzt das gleiche Interesse auf sich. Es gibt einige Theorien, die besonders viel, ich sage es mal auf Englisch, food for thought sind, die uns besonders viel zu denken geben. Und das sind die Relativitätstheorien, das ist die Quantenmechanik und das ist die statistische Mechanik. Ich möchte jetzt einfach mal kurz einsteigen mit ein bisschen Sachproblemen aus der Philosophie der Physik. Und die Idee ist eben, wie man auf Englisch auch sagt, proof of the pudding is the eating. Ja? Also schauen wir uns mal an, was wird denn wirklich in der Philosophie der Physik gemacht. Schauen wir uns das beispielhaft mal an. Und ich möchte das Thema Raum und Zeit aufgreifen. Dieses Thema ist verbunden mit den Relativitätstheorien, wir werden an den Punkt kommen. Ja. Ich kann beginnen, nochmal mit Newton. Newton hat ja diese mathematischen Prinzipien der Naturphilosophie geschrieben. Das ist eine leere Bewegung von materiellen Körpern. Bewegungen vollziehen sich nur im Raum. Deshalb meinte Newton, er muss auch etwas über den Raum sagen. Er sagt nun, dass er Raum und auch Zeit nicht wirklich definieren kann, aber er sagt doch ein bisschen was über Raum. Hier findet sich ein Zitat von Newton, ich übersetze es gleich. Raum ist absolut seiner Natur nach und besteht unabhängig von der Relation zu äußeren Dingen. Er bleibt sich immer gleich und ist unbeweglich. Das ist eine grobe Übersetzung. Also es gibt einen absoluten Raum. Und ausgehend von dieser These Newtons, dass es einen absoluten Raum gibt, hat sich dann im 18. Jahrhundert eine Debatte um den Raum entwickelt. Und zwei wichtige Teilnehmer an dieser Debatte sind auf der einen Seite Gottfried Wilhelm Leibniz, Sie kennen ihn als Philosophen vielleicht, und auf der anderen Seite Samuel Clarke. Samuel Clarke ist ein Vertreter der Theorie von Newton. Er hat auch intensiv mit Newton kommuniziert und vertritt im Wesentlichen die Linie von Newton. Worum geht es nun? Ich möchte jetzt nicht in die Briefe im Detail reingehen, sondern einfach ein paar Ideen aus der Debatte aufnehmen. Absoluter Raum, was könnte das sein? Die Frage geht also, was ist der Raum? Und ich möchte Ihnen zunächst die Lehre vom absoluten Raum etwas versinnbildlichen. Hier ist die Welt, nicht? Und die Lehre vom absoluten Raum sagt, es gibt jetzt unabhängig von einer Welt einen Raum. Das heißt, auch wenn ich den Raum, die Welt wegnehme, bleibt noch der Raum. Der Raum ist sozusagen basaler als die Welt. Erst kommt der Raum und dann kommen da später Gegenstände rein. Auch ohne solche Gegenstände, ohne materielle Gegenstände, könnte es den Raum geben. Was ist jetzt der Raum? Man stellt sich den Raum erstmal so als Gefäß vor, der dann irgendwie Wände hat, aber so kann man natürlich nicht über den Raum denken. Wie denkt man über den Raum? Nun, den Raum kann man teilen in Raumregionen. Und dann gibt es die Idee, dass es unteilbare Raumbestandteile gibt, das sind die Raumpunkte. Die Idee wäre also, der Raum ist die Gesamtheit aller Raumpunkte. Und diese Raumpunkte kann ich dann in Gegenden zusammenfassen, in Gebieten, die ich sie hier oben angedeutet habe. Es ist so ähnlich wie hier mit diesem Raum, mit diesem Zimmer. Ja? Als Sie hereingekommen sind, gab es ja auch bestimmte Stühle und die haben Sie einfach eingenommen. Genauso denkt man über den absoluten Raum. Es gibt da sozusagen absolute Orte und die können dann besetzt werden von Materieteilchen. Punktteilchen besetzen einen Raumpunkt und dann gibt es ausgedehnte Körper, die belegen sozusagen ein ganzes Raumgebiet. Das aber schon vorher da ist, unabhängig von dem materiellen Körper besteht. Das ist die Idee. Ja, und dann gibt es natürlich Beziehungen zwischen Raumpunkten. Bestimmte Raumpunkte haben eine Entfernung oder sie bilden einen bestimmten Winkel. Diese Art und Weise, über den Raum zu denken, passt jetzt sehr gut mit der mathematischen Beschreibung des Raums in den meisten physikalischen Theorien. Dort wird der Raum als eine Mannigfaltigkeit eingeführt und eine Mannigfaltigkeit ist eine Punktmenge. Die Punkte der Mannigfaltigkeit sollen gerade die Raumpunkte sein. Und dann gibt es eine Struktur auf dieser Raummenge von Punkten und das sind sozusagen, wie ich zum Beispiel Abstände fest zwischen Raumpunkten oder Winkeln. Was ist jetzt die Gegenposition zu diesem Absolutismus, wie Newton und auch Clarke vertreten? Nur die Gegenposition, das ist die Position von Leibniz, die nennt man Relationalismus. Und die Idee ist grob, dass es den Raum nicht unabhängig von materiellen Gegenständen gibt. Das heißt, wenn ich die Welt hier wegnehme, bleibt nichts, es bleibt kein Raum. Ja, aber irgendwie reden wir doch dauernd von räumlichen Beziehungen. Wir reden manchmal auch von Raumpunkten. Wie ist das dann zu verstehen aus der Perspektive des Relationalismus? Nun, die Idee ist, was es gibt, sind räumliche Relationen zwischen materiellen Körpern. Hier zum Beispiel die Fahnenspitze hat einen bestimmten Abstand hier von dem Arm. Ja? Oder hier oben auf dem Dach. Das Dach hat hier oben einen bestimmten Winkel. All das geht zurück auf räumliche Relationen zwischen Körper, nicht Raumpunkten, sondern zwischen Körpern. Also es gibt erstmal die materielle Welt, die materiellen Körper und die stehen in räumlichen Relationen. Und das ist die Idee des Relationalismus. Hier nochmal die Ontologie, die grundlegende Philosophie, von denen Absolutismus und Relationalismus ausgehen. Für den Absolutismus gibt es Punkte, Raumpunkte und materielle Objekte. Die Objekte besetzen dann Raumpunkte. Dann gibt es räumliche Relationen zwischen den Punkten. Und weil einige der Punkte besetzt sind, gibt es dann auch räumliche Relationen zwischen materiellen Objekten. Der Relationalismus denkt anders. Der sagt, es gibt keine Punkte, sondern nur materielle Objekte. Und dann gibt es räumliche Relationen zwischen diesen materiellen Objekten. Den Rest gibt es nicht. Wenn Sie so wollen, das sind das sparsamere Annahmen. Man geht nicht davon aus, dass es diese Raumpunkte wirklich gibt, sondern versucht, ohne die Raumpunkte auszukommen. Ja, wie kann man jetzt philosophisch entscheiden zwischen Absolutismus und Relationalismus? Jetzt bräuchten wir irgendwie Argumente. Man könnte zunächst mal analysieren, wie reden wir im Alltag, wie aber auch sprechen physikalische Theorien über den Raum. Machen wir ein ganz einfaches Beispiel. Wir sagen, Hans ist in Rom. Auf den ersten Augenblick sieht es vielleicht so aus, als würden wir einem bestimmten Gegenstand, nämlich Hans, einen Ort zuweisen. Der ist ja in Rom. Das klingt zunächst mal ein bisschen absolutistisch. Da ist ein Ort und an diesem Ort ist jetzt gerade Hans. Aber die Vertreterinnen und Vertreter des Relationalismus sagen, nein, nein, man kann diese Lokalisierung von Hans auch anders deuten. Man kann nämlich einfach sagen, dass Beziehung hergestellt wird zwischen zwei materiellen Gegenständen, nämlich auf der einen Seite Rom und auf der anderen Seite Hans. Und Hans ist sozusagen innerhalb des Raumgebietes, das Rom, die materiellen Gebäude und was alles zu Rom gehört, definieren. Das heißt, wenn wir über Lokalisierungen reden, können wir sie sowohl absolutistisch deuten als auch relationalistisch. So können wir also den Streit nicht entscheiden. Deshalb noch ein letztes Argument, und dann höre ich glaube ich auf. Ein Argument für den Relationalismus. Wenn der Raum unabhängig ist von der materiellen Welt, dann entsteht eine Frage. Es entsteht die Frage, wie genau ist unsere Welt im Raum lokalisiert? Wo ist sie lokalisiert? Nicht? Also zum Beispiel hier haben wir den Raum, ich deute das jetzt an als eine Box. Das soll aber nur sozusagen die festbestehende, unabhängig von aller Materie bestehende Raumstruktur angeben. Ich denke nicht, dass da wirklich eine Box ist. Ja? Aber ich denke, dass zum Beispiel hier an dieser Ecke ein bestimmter Raumpunkt ist. Und der unabhängig von Materie seine Identität. Jetzt könnte es sein, dass so an diesem Punkt hier eben gerade irgendwie nichts ist, aber das Dach ist irgendwie 3 Meter entfernt und sowas. Ja? Aber es könnte auch sein, dass die Welt im Raum ein Stück verschoben ist. Beides ist möglich. Wir haben also hier 2 Möglichkeiten und natürlich können Sie nach Belieben weitere Möglichkeiten erzeugen, indem Sie sozusagen gedanklich die gesamte Welt im Raum verschieben. Der Relationalismus sagt, das ist nicht so. Wir können diese unterschiedlichen Welten, diese unterschiedlichen Möglichkeiten, die ich hier skizziert habe, überhaupt nicht unterscheiden. Wie sollte denn eine Person, die hier irgendwo lebt, entscheiden, ob sozusagen dieses Szenario die wirkliche Welt wiedergibt und ihre Position im Raum oder diese? Wie können wir wissen, ob sich die Welt im Raum über Nacht 3 Meter nach hier verschoben hat? Wir haben keine Chance, das jemals herauszufinden. Und das ist doch komisch. Wenn das so komisch ist, dann sollten wir vielleicht versuchen, ohne diesen absoluten Raum rauszukommen und ihn loszuwerden. Und genau das macht der Relationalismus. Also nochmal ein Vergleich der beiden Positionen in Bezug auf dieses Argument. Der Absolutismus sagt, es gibt sehr viele Möglichkeiten, die dadurch entstehen, dass unsere Welt, die materiellen Gegenstände, im Raum unterschiedlich lokalisiert sein könnte. Der Relationalismus sagt, das ist eine sehr komische Vorstellung, denn wir haben die Mittel nicht herauszufinden, wo wir wirklich im absoluten Raum lokalisiert sind. Lasst uns deshalb versuchen, eine Vereinfachung vorzunehmen, ohne diesen absoluten Rahmen auszukommen. Und sozusagen einfach zu sagen, dass es eben nur räumliche Relationen zwischen materiellen Gegenständen gibt. Ich habe diese Debatte jetzt in Bezug auf Newtons Physik gemacht. Es ist interessant, dass man das später auch in Bezug auf Einstein machen kann. Also in etwa dieselbe Frage, die wir hier in Bezug auf Newton hatten, stellt sich dann auch für die Einsteinsche Relativitätstheorie. Einsteins Relativitätstheorien beschreiben zwar den Raum ganz anders, als es Newton tut. So gibt es keine allgemeine Unterscheidung mehr zwischen Raum und Zeit, auch ist die Raumzeitstruktur nicht mehr a priori vorgegeben. Aber es gibt jetzt sozusagen die Rede von den Raumzeitpunkten, manchmal auch Ereignisse genannt. Und die Frage ist, gibt es sozusagen diese Raumzeitpunkte unabhängig von Materie oder nicht? Dasselbe Debatte haben Sie immer noch. Die Debatte muss jetzt heute anders geführt werden, weil wir hier es mit einer anderen Theorie zu tun haben. Aber es gibt da viele interessante Argumente, auf die wir vielleicht in der Diskussion eingehen können. Ich möchte an dem Punkt aber einfach mal schließen. Ich hoffe, ich habe Ihnen ein kleines Beispiel gegeben zum Schluss, was für Fragen diskutiert werden in der Philosophie der Physik. Einleitend habe ich etwas gesagt darüber, was Philosophie der Physik überhaupt ist.
Darin, diese absoluten Vorstellungen von Raum und Zeit doch irgendwie grundlegend umzukrempeln. Und, die Einzelheiten davon sind kompliziert, aber ein sozusagen für unsere Debatte wichtiger Aspekt dabei ist der, dass mit Einstein der Raum und die Zeit nicht mehr etwas sind, das absolut gegeben ist, sondern und absolut gegeben ist in dem Sinne, dass sich wie in den Absolutismus-Positionen so eine Bühne von Raum und Zeit gegeben ist, in der sich die physikalischen Gegebenheiten abspielen, wir uns bewegen, Teilchen sich bewegen, Teilchen kollidieren, das ganze physikalische bunte Welt befindet sich in Raum und Zeit, ohne dass Raum und Zeit davon selbst betroffen wären. Mit der Relativitätstheorie Einsteins ändert sich daran Folgendes, dass Raum und Zeit selbst sozusagen zu Schauspielern auf dem Theater werden. Also die Raumstruktur selber wird abhängig von dem, was in ihm passiert. Man kann also nicht mehr von vornherein sagen, gibt es erst den Raum, darin findet etwas statt, sondern wie der Raum geschaffen ist, hängt auch davon ab, was in ihm geschieht. Und diese, sozusagen diese große Einsicht war etwas, was Einstein eine Menge Zeit gekostet hat. Und ich möchte sozusagen anknüpfend an das, was Klaus Beißmann schon zu dem Problem der dem Verhältnis von Physik und Philosophie nochmal zurückkommen, weil zumindest für Einstein in dieser Phase des Nachdenkens und im Nachdenken über diese Probleme, seine Bekanntschaft mit Philosophie eine Rolle gespielt hat. Und das soll der Anknüpfungspunkt sein für zwei Zitate, die ich hier mitgebracht habe, von Einstein selber, etwas späterer Zeit, über das Verhältnis von Physik und Philosophie. Und das eine ist eben der Anfang von diesem Aufsatz Physik und Realität von 1936, und den lese ich kurz einmal für. Oft und gewisslich ohne Berechtigung ist gesagt worden, dass der Naturwissenschaftler ein schlechter Philosoph sei. Warum sollte es auch nicht für den Physiker das Richtigste sein, das Philosophieren den Philosophen zu überlassen? Für eine Zeit, in welcher die Physiker über ein festes, nicht angezweifeltes System von Fundamentalbegriffen und Fundamentalgesetzen zu verfügen glauben, nämlich absoluter Raum, absoluter Zeit vielleicht, zur Zeit der klassischen Mechanik, mag dies wohl so sein. Nicht aber in einer Zeit, in welcher das ganze Fundament der Physik problematisch geworden ist, wie gegenwärtig. In solcher Zeit des durch die Erfahrung erzwungenen Suchens nach einer neuen, solideren Basis kann der Physiker die kritische Betrachtung der Grundlagen nicht einfach der Philosophie überlassen, weil nur er selber am besten weiß und fühlt, wo ihm der Schuh drückt. Auf der Suche nach einem neuen Fundament muss er sich über die Berechtigung bzw. die Notwendigkeit der von ihm benutzten Begriffe nach Kräften klar zu werden versuchen. Also Einsteins Position, die er hier noch ein bisschen rückblickend ausdrückt, ist die, dass der Physiker, die Physiker, er selber in seiner Suche nach physikalischen Theorien zum Philosoph wird und sozusagen selber anfängt zu philosophieren. Und wir wissen das aus seiner Biografie, dass beispielsweise die Philosophie von Ernst Mach eine große Rolle für ihn gespielt hat, auch die Lektüre von Kant beispielsweise als Zwölfjähriger und später auch nochmal nach der allgemeinen Relativitätstheorie, die Philosophie von David Hume. Und es waren da vor allen Dingen, glaube ich, zwei Dinge, die ihn beeinflusst haben. Das eine ist ein Bewusstsein über die Historizität der Begriffe, also dass naturwissenschaftliche Begriffe selber eine Geschichte haben und basieren auf Erfahrungen. Und dann ein Verständnis davon, dass es Theorien nur als Ganzes bestätigt werden können. Ein zweites Zitat, hier in handschriftlich, auch ist an der Anfang von einem Aufsatz zur methodischen theoretischen Physik. Das richtet sich jetzt wie ein Philosoph, da schreibt er, wenn ihr also von den theoretischen Physikern etwas lernen wollt über die von ihnen benutzten Methoden, so schlage ich euch vor, an dem Grundsatz festzuhalten, höret nicht auf ihre Worte, sondern haltet euch an ihre Taten. Wer da nämlich empfindet, dem erscheinen die Erzeugnisse seiner Fantasie so notwendig und naturgegeben, dass er sie nicht für Gebilde des Denkens, sondern für gegebene Realitäten ansieht und angesehen wissen möchte. Also es ist sozusagen Einstein selber schlägt vor, dass man also guckt, wie die Physiker tatsächlich arbeiten. Das ist natürlich in gewisser Weise selbstironisch, weil dann natürlich im nächsten Absatz sagt, das ist ja genau das, was ich hier mache. Gut, aber das waren sozusagen nur zwei Zitate, die ich Ihnen hier mitbringen wollen. Nur noch eine sozusagen letzte Frage, die dieses, womit Klaus Beisbert aufgehört hat, also die Frage der Unterscheidung zwischen Raumpunkten, Raumzeitpunkten und dem, was in der Welt in diesen Raumzeitpunkten drin ist. Das hängt sehr davon ab, und deswegen ist es auch schwierig, das im Einzelnen nachzuvollziehen. Es hängt sehr auch von der Mathematik ab, die verwendet wird. Und ich wollte nur eine Folie hier noch zeigen, die vielleicht kurz einen Eindruck darüber gibt, was eben auch Teil der Philosophie der Physik ist, nämlich die Frage, wie das, die Erkenntnis der Welt, die uns die Physik liefert, abhängig ist von der Mathematik und den mathematischen Begriffen. Und das haben wir sozusagen nur mal, das ist zusammen mit Tim Rätz eine Arbeit, wo wir uns einfach mal überlegt haben, was bedeutet es eigentlich, dass wir in der Physik mit mathematischen Begriffen die Welt verstehen können. Ist das etwas Natürliches oder liegt da ein größeres Problem? Also man kann sich irgendwie vorstellen, dass es so etwas gibt wie die Welt, also zum Beispiel die Raumzeit, vielleicht nur die Raumzeitpunkte, ohne dass es da was drin gibt, oder die Raumzeitpunkte mit relationalen Abständen und materiellen Inhalt. Und dass man diese Raumzeit, und das sollte Einstein ja machen, irgendwie dynamisch auffasst, dass die selber irgendwie gekrümmt ist, mit Lichtstrahlen abgelenkt werden, so etwas, dafür braucht man eine mathematische Darstellung. Und ist das jetzt was ganz Natürliches? Es gibt Leute, die glauben, die Mathematik sei harmonisch, prästabilierte Harmonie, so gemacht, dass die Physiker sie nur verstehen müssen, aufnehmen müssen, und dann können sie die Welt verstehen. Und wir haben uns einfach mal überlegt, historisch auch gesehen, bei dem Versuch, bei der Erfahrung, wie Einstein und Grossmann seinen Studienfreund in der ETH, der zu der Zeit dort eine Professur hat, die haben sich zusammengesetzt und Einstein hat Grossmann gefragt, ich habe hier ein Problem, ich will diese Relativitätstheorie bauen und ich komme da irgendwie nicht weiter. Und Grossmann hat gesagt, naja, ich gucke da mal, ich verstehe es auch nicht so genau, und er hat es in die Literatur gegangen und hat dann eben eine mathematische Theorie gezeigt. Und dann haben die versucht, das irgendwie zusammenzubringen und sind fast richtig reingekommen und dann haben sie es aber nicht geschafft. Wir haben es irgendwie nicht gesehen, da standen schon die richtigen Gleichungen, aber sie haben sie nicht richtig interpretieren können. Also das Verhältnis von physikalischer Wirklichkeit und Welt, von dem, was wir beschreiben wollen mit der Physik und den mathematischen Begriffen, die wir dazu verwenden, ist gar nicht ist nicht unbedingt etwas, was natürlich harmonisch gegeben ist, sondern was sich in einem Verhältnis, in einem Hin und Her zwischen physikalischen Begriffen und mathematischen Theorien erst ergibt. Und wir haben das sozusagen so durch diese Grafik so hingestellt, dass wir sagen, es gibt eben die Möglichkeit in der Physik oder in der Physikgeschichte, dass man eine Theorie der Welt bauen will mit mathematischen Begriffen, wo man nicht ohne weiteres sieht, dass die Mathematik das liefert, was man haben möchte. Und dann gibt es aber eben Fälle, wie jetzt in der vollendeten Allgemeinen oder der Bildstheorie, wo es dann einmal so aussieht, als ob alles zusammenpasst und die Mathematik liefert genau die Begriffe, die uns die Physik nahelegt und alles sozusagen greift ineinander und stabilisiert die Theorie. Aber das wäre sozusagen eine historische Anmerkung, dass das ein langfristiger Prozess ist. Und das hängt eben auch mit der Frage zusammen, ob man in der Physik die Realität direkt erkennt oder sozusagen nur in schrittweisen Annäherungen, die auch mit immer verfeinerten mathematischen Theorien zu tun haben.
Ich kann zur Materie überleiten. Und ich werde zunächst noch ein Wort sagen, Naturphilosophie, also Physik ist das Wort, geht auf Griechenland zurück, Physis, und Physis ist für Aristoteles der Bereich dessen, was durch sich selbst existiert. So weiter. Und Physik ist eben die Wissenschaft dessen, was durch sich selbst existiert, und das sehen wir jetzt hier auch gleich wahrscheinlich. Und die kein Macintosh, also. Ah ja, genau. Physik ist die Wissenschaft dieses Bereichs und Naturphilosophie, wie Klaus Weisbach schon gesagt hat, wie wir sogar Newton kennen, nicht? Das Hauptwerk heißt Mathematische Prinzipien der Naturphilosophie, also Philosophie und Mathematik. Naturphilosophie ist eigentlich Physik und Philosophie in einem, also das kann man schlecht separieren, weil der Gegenstand dasselbe ist. Was ist die Natur im Grundlegenden? Oder man sagen kann, auf der Suche nach einer fundamentalen Ontologie, Ontologielehre vom Sein, das es gibt, der natürlichen Welt. Und das richtet sich natürlich, das mag jetzt harmlos und selbstverständlich klingen, aber das richtet sich natürlich gegen zwei Abströmungen, die wir heute finden. Einerseits in der Philosophie, eine a priori vorgehende Philosophie, Armchair Metaphysics, also Metaphysik aus dem Lehnstuhl, die meint allein durch begriffliche Analyse, was über die Welt sagen zu können. Und das ist halt das, was in der analytischen Metaphysik die Methode ist, die am weitesten verbreitet ist, praktiziert wird, dass man meint, einfach durch reine Begriffsanalyse etwas über die Welt aussagen zu können. Das kann man natürlich in gewisser Weise nur machen, verfehlt vielleicht reale Welt, weil man sagt dann etwas aus über alle möglichen Welt, über alles, was sich widerspruchsfrei denken lässt. Und auf der anderen Seite gegen den Neopositivismus, also gegen den Positivismus natürlich, aber heute ja das Neopositivismus, das finden Sie auch in der Philosophie wieder, wo einfach die Annahme ist, dass man, oder der Gedanke ist, dass man allein durch den Blick auf den Formalismus physikalischer Theorie etwas über die Welt aussagen kann. Und das scheitert natürlich grandios, das beste Beispiel dafür ist die Quantenphysik. Schauen Sie sich ein Lehrbuch der Quantenmechanik an, Exercise, sagen Sie mir, was erfolgt gemäß dem Lehrbuch der Quantenphysik über die Welt. Und wenn Sie das ableiten können daraus und etwas rauskommt, das Sinn macht, dann hätten Sie etwas erreicht, was in den ganzen gelehrten Bibliotheken nicht erreicht wurde. Also allein aus dem Formalismus physikalischer Theorien kann man auch keine Aussagen ableiten. Man braucht beides, man braucht eine Idee über die Welt. Die muss man natürlich dann prüfen können, so weiter, und die muss sich also Popper falsifizieren lassen können, also da müssen letztlich auch präzise Aussagen, die experimentell überprüfbar sind, herauskommen können, aber das können Sie weder allein aus einer Theorie herauslesen, noch andererseits a priori finden. Um jetzt zur Materie überzuleiten, denke ich, drei Fragen für die Naturphilosophie sind wichtig. Erste Frage, was ist Materie? Und die klassische Physik, Newton wurde angesprochen, gibt uns darauf eine klare Antwort. Materie besteht aus Teilchen, Atomen, Partikeln, kleinste Objekte, die nicht teilbar sind und die an Raumpunkten lokalisiert sind. Das kann man sich vorstellen, nicht Teilchen besetzt einen Raum und das setzt natürlich einen absoluten Raum voraus. Aber Sie können die Theorie auch, und das ist die bessere, weil ontologisch sparsamere, weil nicht in die Probleme, die Klaus Beisbart genannt hatte, hineinlaufende Formulierung bleibt jetzt wählen, dass Sie nur materielle, punktförmige materielle Objekte und räumliche Beziehungen zwischen diesen Objekten haben. Dann ist das Nächste, was auffällt, was die Physik dann sehr interessiert, was die Gesetze sind, die das Verhalten beschreiben. Wir haben Objekte, räumliche Relationen zwischen diesen Objekten, und die räumlichen Relationen ändern sich. Am Ende der Veranstaltung gehen wir auseinander, das heißt, der Abstand zwischen uns wird größer, der Winkel ändert sich. Und das ganze Physik jetzt besteht darum, Gesetze herauszufinden, wie man diese Veränderung der räumlichen Beziehungen, Bewegung der Objekte so beschreiben kann, dass man eine recht einfache Beschreibung erreicht. Nicht? In der klassischen Mechanik geschieht das dadurch, dass man bestimmte dynamische Parameter einführt, wie Masse und Ladung. Und diese Masse und Ladung einbindet in Kraftgesetze, also ein zweites Gesetz sagen, dass es Kräfte gibt und dass durch diese Kräfte sich die Bewegung der Objekte verändert, wie die Gravitation, den Elektromagnetismus, und dann kriegen wir Kraftgesetze. Und das ist ein sehr guter Trick oder eine sehr gute Lösung dieser Aufgabe, weil wenn Sie diese zusätzlichen Parameter außer den räumlichen Relationen haben, wenn Sie die einmal spezifizieren für die ganze Welt, dann sind Sie fertig. Sie schreiben Bewegungsgesetz auf, Sie spezifizieren nicht nur die Lage der Objekte, nicht nur eine Anfangsgeschwindigkeit für die Objekte, sondern geben denen jetzt noch Eigenschaften wie Masse und Ladung, die Kräfte erzeugen, die in Kraftgesetze eingebunden sind. Wenn Sie das einmal für das ganze Universum zu einem Zeitpunkt getan haben, sind Sie fertig. Weil dann sowohl die Vergangenheit als auch die Zukunft festgelegt ist. Da ist Stabilo und so weiter, was jetzt nicht heißt, nichts Schlimmes heißt, sondern einfach heißt, dass Sie die Aufgabe, was bestimmt das Verhalten der Materie, einfach gelöst haben. Und dann, das ist jetzt der Punkt, was auch die Physik ausmacht, im Unterschied zur Armchair-Metaphysik, damit muss man die Welt erklären können. Damit muss man die Frage beantworten können, wie die Materie und ihr Verhalten, die beobachtbaren Phänomene, erklären können. Wiederum, klassische Mechanik leistet das sehr gut. Die Objekte sind aus kleinsten Teilchen zusammengesetzt und alle Unterschiede zwischen den Objekten, Unterschied zwischen einem Tisch, einem Stuhl, einem Menschen, einem Baum, dem Berg, dem Schnee und so weiter, erklärt sich dadurch, wie diese Teilchen angeordnet sind räumlich und wie sich ihre räumliche Anordnung verändert aufgrund der Kräfte. Und das ist eine ganz alte Position. Das finden Sie schon bei Demokrit, vor Sokratiker. Demokrit sagt nach dem Bericht von Plutarch, dass in dem Leeren zerstreut bewegen sich Substanzen der Zahl nach unendlich, wie auch unteilbar und unterschiedslos und ohne Qualität und für Einwirkung unempfänglich. Wenn sie sich einander nähern oder zusammenstoßen oder verflechten, so treten einige dieser Anhäufungen als Wasser, andere als Feuer, andere als Pflanze und wieder andere als Mensch in Erscheinung. Und ähnlich jetzt Newton, das ist am Ende der Optik, es erscheint mir wahrscheinlich, dass Gott am Anfang der Welt die Materie in festen, massigen, undurchdringlichen, beweglichen Teilchen formt. Die Veränderung in den körperlichen Dingen erklären sich allein durch die verschiedenen Trennungen und neuen Assoziationen und Bewegungen dieser permanenten Teilchen. Also das ist der klassische Atomismus und der ist eigentlich das einzige funktionierende, wirklich ausgearbeitete Erklärungsparadigma in der Physik, das wir bis heute haben. Das umfasst eine fundamentale Ontologie. Für diese fundamentale Ontologie spricht, dass sie sparsam ist, einfach ein Typ, eine Art von Objekten nur. Materiepunkte, dass sie allgemein ist, alles ist daraus zusammengesetzt und dass sie die empirischen Daten erklären kann, indem sie eben behauptet, wie gesagt, die Objekte, die Magnetsproben aus kleinsten Teilchen zusammengesetzt sind, ihre Unterschiede erklären sich durch die Anordnung der Teilchen und deren Veränderung. Und das geht auf Demokrit zurück und Demokrit ist ein Naturphilosoph, er ist halt ein reiner Philosoph, der hat halt noch nicht die Mathematik. Und bei Newton kommt eigentlich nur die Mathematik hinzu, also die Ausarbeitung als eine präzise mathematische Theorie. Und das hat dann den Erfolg des klassischen Atomismus und der klassischen Mechanik, der klassischen statistischen Physik, dann auch Boltzmann, Thermodynamik, zurückführen auf klassische, also qualitative Beschreibung, Wärmelehre etc., zurückführen auf eine statistische Beschreibung, Begriff von Bewegung, kleinster Teilchen, gegeben. Und das braucht man auch in der Quantenphysik. Auch die Quantenphysik, obwohl es nicht im Lehrbuch steht, erfordert eine Ontologie von Materie, die im physikalischen Raum angeordnet ist. Wenn Sie das vergessen, dass das erforderlich ist, dann kommen Sie in das hinein, was als Messproblem der Quantenphysik bekannt ist. Schrödingers Katze, nicht, dass die Katze weder tot noch lebendig angeblich sein soll und dass man gar nicht verstehen kann, wie sie das eine oder das andere sein kann oder wie man so etwas wahrnehmen könnte und so weiter. Also das ist alles, das kommt eben daraus, wenn man Physik betreibt, ohne sich Gedanken darüber zu machen, worüber man eigentlich redet, und da kann man auch nicht viel ändern, nicht viel ändern. Was sich ändert im Übergang von der klassischen zur zeitgenössischen Physik, was die Materie betrifft, ist nicht die grundlegende Sichtweise, wir haben immer noch Teilchen und alle experimentelle Evidenz ist Evidenz von Teilchen, auch wenn manchmal das Gegenteil behauptet wird, auch wenn gerade jüngst ein Kollege an der EDFL behauptet hat, er hätte, sehen Sie, wenn Sie die EDFL-Homepage aufschlagen, sehen Sie das jetzt, das ist sogar Nature Communications, also da behauptet mal wieder jemand, der hätte fotografiert, ein Foto gemacht von Quantenobjekten als Wellen und als Teilchen zugleich. Und das hat er nicht gemacht, sondern letztlich die experimentelle Evidenz ist immer die, dass Sie irgendwelche Punkte haben, nicht selbst, wenn Sie Teilchen durch einen Doppelspalt schicken, haben Sie am Ende, wenn Sie Objekte, Quantenobjekte durch einen Doppelspalt schicken, haben Sie am Ende Punkte. Und eben, das ist die Evidenz, selbst wenn Sie Quantenfeldtheorie machen, haben Sie am Ende Teilchenspuren. Das ist also, die Objekte ändern sich nicht. Was sich ändert, ist die Dynamik. Was sich ändert, ist die Erklärung der Bewegung dieser Objekte. Nicht in der klassischen Physik schreibt man den einzelne Masse und Ladung zu. Also denkt, dass man von Eigenschaften, die jedes dieser Teilchen für sich genommen hat, ausgeht, einfach die zusammensetzen kann. Nicht jeder kommt hier mit seinen Eigenschaften in den Raum hinein. Die Dynamik, was hier im Raum passiert, ergibt sich einfach so dessen, was jeder von sich aus mit hineinbringt. So geht das in der Quantenphysik nicht. Da ist die Dynamik holistisch. Das heißt, das, was das unser Verhalten bestimmt, wenn wir jetzt Quantenobjekte sein sollen, ist nicht etwas, das jedem von uns einzeln zu sich kommt, sondern das ist etwas, das ist eine Eigenschaft oder eine Relation oder besser gesagt eine Struktur, die nur definierbar ist über uns allen zusammen. Also die Dynamik ändert sich, die wird dann holistisch und nicht, dass es nicht die fundamentale Ontologie, dass es diskrete, kleinste Objekte, Materiepunkte gibt, die in räumlichen Beziehungen stehen und dass die Aufgabe der Physik ist, deren Verhaltensgesetze zu erforschen.